Hallo und herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast, wie der Olli sonst auch nicht vergisst zu sagen. Mein Name ist Lukas Gröning und ich sitze hier wieder mit Oliver Hahn. Hallo.
Hallo, Lukas.
Wir lesen nach wie vor Serotonin von Michelle Wehrbeck aus dem Jahr 2019, erschienen im Dumont Verlag in Köln und haben uns jetzt für diese Episode vorgenommen, über die Seiten 253 bis 300 zu sprechen. Es ist die vorletzte Episode zu Serotonin. Wie geht's denn dir so, Olli?
Mir geht es sehr gut. Ich hätte beinahe das Buch zu Ende gelesen, weil ich dachte, jetzt bin ich so in einem Rutsch drinne. Und freue mich darauf, dass wir das jetzt besprechen können. Und irgendwie bin ich so ein bisschen wehmütig, dass es dann auch zu Ende ist. Und das, auch zufrieden, dass es zu Ende ist.
Das finde ich ganz, ganz großartig, weil das ist ein Gefühl, was ich genauso teilen kann. Man verspürt so eine gewisse Wehmut jetzt. Und ich glaube auch, dass das innerhalb zumindest dieser letzten Seiten auch nochmal so richtig schön angelegt ist. Da werden wir dann gleich drüber sprechen, wie Wehrbeck uns das so präsentiert und warum das so ist. Ich erzähle das mal so ein bisschen, was, worum es überhaupt eigentlich in diesem Roman geht, was so das letzte Mal passiert ist, bevor du uns dann wie immer erzählen wirst, die Geschichte, die Handlung von dem, was wir jetzt hier behandeln, genau in dieser Episode. Genau, es geht nach wie vor um Florent Claude Labrouste, einen 46-jährigen Agraringenieur, der im französischen Landwirtschaftsministerium arbeitet, der sich selbst als substanzloses Weichei bezeichnet, der Antidepressiva nimmt, genauer gesagt ein fiktives Antidepressiva namens, Antidepressivum sagt man dann, namens Captorix. Und das Buch, kann man sagen, so ein bisschen handlungsarm im Großen und Ganzen. Es geht im Prinzip darum, dass er aus einer Jetzt-Perspektive, aus der Gegenwart, so ein bisschen zurückblickt auf das eigene Leben und sehr zynisch auf das eigene Leben zurückblickt. Das ist allerdings in einer gewissen Weise eigentlich immer so beschrieben, als wäre er genau in dem Moment so da. Also es ist sehr, sehr spannend, dass er sich in diesem Rückblick auch immer an so die kleinsten Details zu erinnern scheint. Das ist sehr, sehr auffällig in dem Buch. Und er blickt darauf zurück mit so einer gewissen Traurigkeit, mit auch einem Selbstmitleid, kann man vielleicht sagen. Wobei man Traurigkeit vielleicht nicht mal so sehr sagen kann. Es ist eigentlich so eine große Leere im Prinzip, die sein Leben und sein Denken im Prinzip umschreibt. Und diese einzelnen Handlungsstränge, die uns hier präsentiert werden über mehrere Jahre und Jahrzehnte, orientieren sich so ein bisschen an Erzählungen über verschiedene Frauen, kann man sagen. Also es gibt da eine Frau, die er zu Beginn der Geschichte hat, die heißt Yuzu, dann gibt es eine andere, die heißt Kate und dann gibt es die potenzielle große Liebe namens Camille, die sehr, sehr häufig Erwähnung findet im Großen und Ganzen. Und genau, um diese Erzählung dreht sich das und dann hat sich jetzt vor allem in den letzten Episoden bei uns verfestigt, dass es auch viel um die Beziehung zu einem ehemaligen studentischen Freund geht, namens Emmerich, der sein eigenes Land hat, der dort als Bauer tätig ist. Da befindet sich jetzt im aktuellen Stadium unserer Geschichte Florent auf dessen Land und wohnt bei ihm so über einen gewissen Zeitraum erstmal. Und das letzte Mal ist passiert, dass er halt dort immer noch sesshaft ist in einem der Bungalows, die auf diesem Land sich befinden, war ein deutscher Ornithologe zu sehen, also jemand, der Vögel beobachtet. Und es stellt sich heraus, dass dieser Ornithologe heimlich Kinderpornografie produziert mit einem jungen Mädchen, was täglich dann an diese Tür kommt. Das wird von Florent sorgfältig observiert und er stellt ihn dann, indem er seinen Laptop dann auch später durchsucht, also in diesen Bungalow eintritt und dann eben begegnen sich die beiden und es gibt so ein, der Ornithologe nimmt fluchtartig Reis aus, weil er natürlich ertappt ist. Und im Verlaufe des letzten Males war es dann so, dass sich ein Bauernaufstand gebildet hat, an dem Emmerich dann auch beteiligt war, weil eben die Produkte aus dem Ausland dann, ich glaube, es ging hauptsächlich um Milch, dass Milch aus dem Ausland eben importiert wird, was im Endeffekt dafür sorgt, dass die Bauern dann keinen Abnehmer mehr haben. Und dagegen protestieren sie, also es gibt einen Protest gegen die französische Regierung, es wird zu einem bewaffneten Protest, kann man sagen, was dazu führt, dass eben die Bauern, die französischen Bauern, die Laster, die aus dem Ausland kommen, abschneiden in der Versorgung, das heißt, sie bilden Straßensperren, sodass diese Laster nicht durchkommen und es kommt dann zu einer sehr krassen Konfrontation mit der Polizei, ein Raketenwerfer zum Einsatz kommt und im Verlauf dieser Konfrontation stirbt dann Emmerich, kann man sagen. Und das ist so das größte Ereignis, was das letzte Mal passiert ist. Und im Prinzip starten wir ja jetzt die Geschichte direkt am nächsten Morgen, oder Olli?
Genau. Ich würde noch ergänzen, dass Emmerik sich selbst das Leben genommen hat. Ja. Und aufgrund dessen eine große Auseinandersetzung stattgefunden hat mit den sich gegenüberstehenden Polizisten und den Landwirten. Und die gegenseitig auch, gegeneinander auf sich geschossen haben. Mhm. Ja. Florent fährt dann...
Also Florent war auch da nicht beteiligt, er hat das von dem Hügel aus beobachtet.
Genau. Genau, ja. Genau. Und er fährt dann wieder zurück zu den Bungalows. Mhm. Und jetzt geht es darum, was haben wir jetzt gelesen von Seiten 253 bis 300. Am nächsten Morgen erwacht Florent unter Schock und Unglauben über Eimeriks Selbstmord. Er verfolgt die Nachrichten und geht schließlich zum Schloss zurück. Dort sind Polizeibeamte mit der Untersuchung des Ortes und spezieller dem Waffenschrank beschäftigt. Und kurz hat Florent Angst, sie könnten ihn in Verbindung mit Eimerik bringen, da er ja auch eines seiner Gewehre besessen hatte, das nun im Waffenschrank fehlt. Die Angst erweist sich allerdings als unbegründet, da die Polizisten mit der kompletten Situation eigentlich ziemlich überfordert sind. Und er sucht sich auf die Schnelle eine andere Unterkunft in Rugneville-sur-Mer und verkriecht sich dort die nächsten Tage. Also er packt seine Sachen, verlässt den Ort, das Schloss, das Anwesen, die Bungalows. Der Besitzer dieser neuen Unterkunft sympathisiert mit den Landwirten, genauso wie die Bedienungen und Besitzer der Restaurants, die Florent damit einigem Zuvorkommen behandeln, nachdem sich herumgesprochen hat, dass er mit einem der getöteten Landwirte befreundet war. Irgendwann rafft sich Florent auf und fährt nach Coutances, um dort spazieren zu gehen. Wir wissen, Florent ist ein begeisterter und begnadeter Spaziergänger und Flanierer. Er findet dort ein Internetcafé, in dem er mehr von Eimerik und dessen Familiengeschichte erfährt. Wir finden zum Beispiel heraus, dass Eimeriks aristokratische Wurzeln, also die Wurzeln der Familie, bis ins Jahr 911 zurückgehen und dass sogar die Familie Dacour, also er heißt ja Eimerik Dacour, auch später an den Eroberungen Englands durch Wilhelm I. teilgenommen hat, im Jahre 1066 oder so. Florent sucht sich eine neue Unterkunft in der Nähe von Falaise in Putange und bezieht dort ein Haus, das allein in einem Wald steht. Mit dem Vermieter, der ihm in Alter, Aussehen und Lebensumständen ziemlich ähnlich war, verabredet er, dass er mehrere Wochen dort bleiben könnte. Die erste Nacht schläft er sehr unruhig und liegt schließlich wach in seinem Zimmer. Dabei fällt ihm auf, dass der Raum dem Zimmer ähnelt, in dem er mit Camille in ihren ersten 3 Monaten in Clessy geschlafen hatte. Auch das Esszimmer scheint das gleiche zu sein. Am Morgen danach findet er, scheinbar zufällig, bei einem Spaziergang durch den Ort den Zettel mit Camilles Nummer und der Adresse ihrer Tierarztpraxis in seiner Jackentasche. Deshalb macht er sich dann auf den Weg nach Falaise und verbringt dort seinen Tag in einer kleinen Dorfkneipe direkt gegenüber der Praxis, auf die er einen hervorragenden Blick hat. Er trinkt einige Bier und traut sich letztendlich nicht, Camille anzusprechen, als sie auf dem Weg nach Hause ist. Also er sieht sie, er verharrt aber weiter in der Kneipe. Stattdessen fährt er zurück in das Haus im Wald und betrinkt sich weiter. Und hier schreibt Welbeck, also Florent sagt: Tatsächlich beginnt mein Verhalten an diesem Punkt sich mir zu entziehen. Fällt es mir schwer, ihm einen Sinn zuzuschreiben und es beginnt deutlich von einer allgemeinen Moral und im Übrigen auch von einer allgemeinen Vernunft abzuweichen, an der ich bis dahin teilzuhaben glaubte. Was das bedeutet, erfahren wir gleich. Der folgende Tag beginnt und er fährt wieder zu dieser Bar, bestellt Bier und beobachtet die Praxis. Und dabei erfährt er, dass Camille ein etwa 4-jähriges Kind hat, das ihr an diesem Nachmittag von einer Babysitterin zur Arbeit gebracht wird. Florent taucht in Vorstellungen ab, wie Camilles Leben ausgesehen haben könnte, wie es zu diesem Kind kam und was ihre Eltern dazu gesagt hatten. Eigentlich wollte Florent ihr folgen, doch sein Auto stand zu weit weg, als dass er sie hätte einholen können. Das holt er am kommenden Tag nach. Er verfolgt sie bis in die Nähe ihres Hauses am See in Rabodange und verschanzt sich dann am gegenüberliegenden Seeufer in einem geschlossenen Restaurant mit Bar. Dort bricht er ein, legt sich Matratzen an ein günstiges Fenster zurecht, stellt sich die angebrochenen Alkoholiker und die ganzen Konserven bereit und beobachtet Camille und ihren Sohn durch sein Fernglas. Und er sagt: Zum ersten Mal seit Monaten oder eher Jahren hatte ich das Gefühl, genau dort zu sein, wo ich hingehörte. Und einfach ausgedrückt war ich glücklich. Florent verbringt die nächsten 3 Wochen in dieser Form und kommt zum Entschluss, dass Camille keinen festen Partner hat, sondern nur an ihren Sohn gebunden ist. Daraus zieht Florent dann den Schluss, wenn sie wirklich frei für ihn sein sollte, dann ginge das nur ohne ihren Sohn. Daher zieht er in Erwägung, das Kind zu ermorden, eine Zeit lang zu warten und dann wieder in Camilles Leben aufzutauchen. An einem Nachmittag scheint Gelegenheit dafür zu sein. Dabei liegt er fast 20 Minuten reglos in dem Restaurant und zielt mit seinem Gewehr auf den Hinterkopf des spielenden Kindes. Am Ende konnte er es nicht. Nachdem das Zittern einsetzt, zerlegt er das Gewehr und verlässt den Unterschlupf. Sich dessen bewusst, dass er sich auf dem Weg in den eigenen Untergang befindet, in eine Nacht ohne Ende, fährt er nach Paris, um sich neue Rezepte und Medikamente zu besorgen. Dr. Azot, das ist der Arzt, den er sich vorher schon besorgt hatte, den kennen wir bereits, ist von Florents Anblick ziemlich besorgt und rät ihm zu zusätzlichen Behandlungsmöglichkeiten neben Captorix und der Dosiserhöhung. Doch diesen Behandlungsmöglichkeiten ist Florent nicht sonderlich zugetan. Er verspricht dem Arzt, sollte er wieder nach Paris zurückkehren, lasse er sich dann auf die besprochene Hormonanalyse ein. Florent verlässt die Praxis mit 2 Rezepten und der Gewissheit, dass er nach Paris würde zurückkehren müssen. Denn dort entspricht die vollkommene Einsamkeit eher der Norm. Und damit öffnen wir für die Themen.
Ja.
Mann, oh Mann.
Mann, oh Mann.
Mann, oh Mann.
Ja.
Also, ja. Gut, fang mal an.
Komm, bis du anfangen, rein. Okay.
Ja.
Also ganz grundsätzlich, was ich hier gemerkt habe, aber eigentlich möchte ich darüber erst am Ende reden, weil ich glaube, das Ende gerade dieses Teils jetzt, den wir gelesen haben, das schafft erstmal diese Wehmut, von der wir zu Beginn auch gesprochen haben, irgendwie auf eine ganz lustige Weise. Aber ich finde, ich muss sagen, im Großen und Ganzen, mich hat das jetzt nicht mitgenommen, aber ich habe, glaube ich, jetzt gerade durch diese Passage so viel Empathie für Florent empfunden, wie, glaube ich, noch gar nicht hier in diesem Teil. Was man vielleicht auch erstmal ganz gut auf den Anfang überhaupt dieses Teils jetzt hier zurückführen kann. Denn wir haben ja erstmal diese Situation, dass einer seiner Freunde gestorben ist oder eigentlich sein einziger Freund, wenn man das so nennen möchte. Ne? Und,
ja.
Und wir haben dann im Prinzip am nächsten Tag erstmal diesen Ausbruch von Emotionalität, den wir vorher gar nicht so sehr hatten. Ne? Dieses auf einmal, er weiß nicht so richtig, wo oben und unten ist, er weiß nicht so richtig, was er tun soll und auf einmal wird diese Sprache auch verliert, dieses Bürokratische, dieses Technische auch komplett erstmal für eine Zeit lang. Ne?
Aber ist das dann wirklich Emotionalität?
Ich würde sagen, ja. Weil er, also ich würde sagen, er verkauft uns das dann vielleicht anders in einer gewissen Weise, aber allein auch die Tatsache, dass er, also er will ja dann in dieses Internetcafé sozusagen, ne? Und nimmt sich ja vorher auch ein Hotel oder in so einem Gasthaus ist er dann, ne? Da wird ja auch davon gesprochen, zum Beispiel, dass er erstmal überhaupt nicht weiß, was ist das überhaupt für ein Ort, ne? Und das ist etwas, was er vorher, glaube ich, relativ genau beschrieben hätte. Er hätte, glaube ich, vorher relativ genau gesagt, ja, also diese Häuser, die schauen hier irgendwie komisch aus, das ist jetzt auch irgendwie überhaupt nicht mein Stil und so, naja, ich gehe mal weiter. Und dann kommt er in dieses Gasthaus und er beschreibt dann auch, dass er zum Beispiel nichts essen möchte, weil wir essen hat ja vorher immer eine relativ große Rolle gespielt, ne? Das waren also diese kleinen Momente der Zufriedenheit, kann man es vielleicht sagen.
Ja.
Und er spricht in dem Zusammenhang nur davon, dass er Nahrung aufnehmen muss. Das wird so ganz, ganz basal eben auf das Ursprüngliche irgendwie runtergebrochen. Und er spricht auch an diesem Abend nicht davon, dass er Alkohol trinkt, sondern er sagt nur, ja, die Leute an der Bar, die trinken Wein. Aber von ihm selber ist gar nicht die Rede. Das heißt, es ist irgendwie, hat sich da was verändert.
Ja, und das ist mein Punkt. Ich glaube, also man hört ja nicht, ist er entsetzt? Ist er traurig? Ist er, was denkt er jetzt darüber überhaupt? Ja, also wir wissen, was er sich anschaut. Wir wissen, dass was die Medien danach berichten, wie es weitergegangen sein könnte oder weitergegangen ist. Mhm. Wir sehen, was er tut, aber wir wissen nicht, was er von dieser ganzen Nummer hält. Ja, und Ich finde nicht, dass das, also wir wissen über seine Gefühle nichts. Wir können ablesen, dass er unter Schock steht und damit vielleicht auch einfach überfordert ist und damit nicht umgehen kann und deswegen sofort diesen Fluchtreflex hat. Es hat ja keiner gesagt, er muss vom Schloss weg. Er ist davon ausgegangen. Ja. Und dass er weitergeht und dann, dort kann er ja auch nicht bleiben. Der verkriecht, das wird ja so abgehandelt mit, naja, die nächsten 2 Tage verkrieche ich mich da. Und dann gehe ich wieder spazieren. Mhm. Aber man muss ja überlegen, die nächsten 2 Tage hat er sich dort verkrochen und nur ist rausgegangen, um dann wieder Nahrung zu sich zu nehmen. Und das, also das hat ja, das ist mit einem Satz so weggesagt, aber überleg dir das doch mal. Also ich stelle mir das vor, dass er 2 Tage Fenster zugezogen, dort rumsiecht, sich besäuft und sich berieseln lässt. Und so dumpf ist, weißt du, was ich meine? Der wird da nicht weinen oder so, kann ich mir nicht vorstellen. Der wird einfach so sich so betäuben mit Medien und Alkohol und dann feststellen, ja gut, also wenn mein Körper kein Essen bräuchte, dann würde ich hier immer noch liegen.
Ja. Ja.
Und das ist nicht, glaube ich nicht, dass er den Zugang zu den Gefühlen hat.
Aber ist das nicht nochmal eine andere Qualität als das, was wir vorher so gesehen haben?
Absolut, ne? Ist das eine andere Qualität.
Also vorher hat er ja, war ja schon mal relativ zu Beginn in einem Hotel für mehrere Tage und hat dann eben so Fernsehsendungen geschaut, einfach so Soaps und so ein Kram. Ja. Ne? Und jetzt, ich finde schon, dass man so eine gewisse, ja nicht Emotionalität, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber schon sowas.
Eine Schwere.
Ich habe das Gefühl, dass uns, dass hier jemand durch sozusagen ein Tal der Tränen durchgegangen ist, aber er beschreibt uns das ja. Das heißt, es geht so ein bisschen darum, glaube ich, in diesen Momenten, dass er uns das beschreibt, aber gleichzeitig diese Emotionalität nicht in diesem Detail eben uns beschreibt, weil er ja, wir müssen uns ja immer noch vorstellen, dass hier jemand an ein Publikum sozusagen spricht. Und würden wir jetzt sozusagen, wenn wir so etwas beschreiben würden, dann auch diese von Tränen erzählen und so weiter und so fort, sondern würden
du meinst, er verschweigt uns das bewusst?
Ich glaube, er verschweigt uns das so ein bisschen, ja.
Kann es mir nicht vorstellen.
Bei dieser Hang zur Emotionalität, gut, der kommt dann später nochmal in einer gewissen Weise durch dieses, ne, durch den gescheiterten Mordversuch an seinem Kind oder dass er das nicht über sich bringen konnte. Aber ich finde schon, dass hier zumindest zwischen den Zeilen so eine Form von Menschlichkeit irgendwie durchkommt. Auch, dass er dann in diesem Internetcafé dann nochmal sozusagen die Geschichte der Familie von Emmerich sich da anschaut und so, ne? Also diese, ja, jetzt nicht Ahnenforschung, aber so diese.
Ja,
ne?
Ja.
Also irgendwie scheint da was gestorben zu sein, in ihm, dadurch, dass Emmerich dann eben auch von uns gegangen ist. Also irgendwie wirkt das für mich
stärker. Ja, ich weiß es nicht. Und ich bin auch nicht dabei, dass der durchs Tal der Tränen gegangen ist, weil genau das ist es ja nicht. Weil das würde ja bedeuten, er würde trauern. Und Trauer fängt an und hört irgendwann auf.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass er das tut. Okay. Er kann damit, ich glaube, das ist meine Hypothese, ich glaube nicht, dass er damit umgehen kann. Mhm. Da ist er nicht in Verbindung mit seinen Emotionen, mit seinen Gefühlen. Und kann damit nicht umgehen. Der geht jetzt von einem zum nächsten und einem zum nächsten und zack, ist er wieder bei Camille. Mhm. Und da, sobald wir in der Sektion bei Camille sind, spielt Emmerich keine Rolle mehr.
Mhm. Ja.
Also es ist gar kein Thema mehr. Das ist, es ist nur Thema in der ersten Unterkunft, in der er sich zurückzieht.
Genau.
Und diese Sympathie von diesen ganzen Dorfbewohnern hat. Mhm. Und sobald er dort wegzieht, und dann nach Putange geht, dann ist das Thema durch.
Ja.
Dann ist Camille da.
Vielleicht ist es aber auch dadurch durch, dass ja wieder erwähnt wird, dass er Captorix zu sich nimmt. Und das ist dann wiederum was, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht liegt es auch im Prinzip, betäubt er diese Gefühle durch Captorix.
Das kann natürlich sein,
dass er dann am nächsten Tag auch wieder so, da fangen nämlich genau diese Sätze auch wieder an und diese nüchterne Betrachtung von etwas. Er spricht dann irgendwie von so einem Jugendstilart, von so einer jugendstilartigen Architektur innerhalb dieses, was das Gasthaus oder das Café? Eins von beiden. Auf jeden Fall von einem Raum, auf jeden Fall. Und beschreibt das dann wieder so mit so einer vorgeschobenen Intellektualität irgendwie, weißt du? Also als ob wieder dieses Technische so reinkommt in diese
Sätze. Könntest du recht haben, ja.
So.
Und das was dir bestätigen würde, was du am Anfang schon angekündigt hattest oder was du gemeint hast, was passieren würde oder dich gefragt hast, ob wir merken, am Schreibstil und an den Erzählungen von Florent, nimmt er gerade Captorix oder nicht?
Ja, aber das ist so seltsam, weil wir ja eigentlich eine Person haben, die uns aus der Gegenwart die Vergangenheit beschreibt. Aber das, was jetzt ja gerade passiert ist, ist, dass er...
Das glaube ich nicht.
In der Vergangenheit...
Ich glaube nicht,
dass er... Lass mal kurz ausreden, du kannst gleich... Ja. Weil das ja bedeuten würde, dass er in der Vergangenheit sozusagen Captorix genommen hat und dadurch dann wiederum dieses Gedanken hat an die jugendstilartige Architektur beispielsweise. Mhm. Aber haben wir hier vielleicht eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, dass er jetzt sozusagen in der Gegenwart Captorix nimmt... Und dann Captorix auch in diese Vergangenheitserzählung einbaut und sich dadurch diese Sätze umstellen. Das wäre so eine Theorie irgendwie, weißt du? Aber erzähl mal, wie du es meinst.
Also wir hatten ja letztes Mal, in der letzten Folge hatten wir ja so die Idee, was der erste Abschnitt bedeuten könnte. Also wo sind wir da zeitlich, ne? Also wir haben ganz viele Zeitsprünge hinter uns. Wir sind in mehreren Ebenen der Vergangenheit gewesen. Und im Hauptteil haben wir uns ab Yuzu Ende bis, er zieht ins Hotel und von dort aus geht er weiter, besucht nochmal Aymeric, den wir ja schon aus der Vergangenheit kennen. Mhm. So, das hat dann bis dahin erstmal so ein Bild ergeben. Mhm. Ja. Und wir haben uns gefragt, bis wohin geht die Geschichte, wo wir quasi den ersten Abschnitt wieder eingeholt haben, und geht es danach weiter oder ist das der letzte Teil oder so? Und ich glaube, wir sind genau da. Das wird nicht weiter erwähnt, das wird nicht weiter aufgegriffen. Ich glaube aber an der Beschreibung, wie er seinen Morgen beginnt. Das war das war am Anfang. Ja. Und jetzt in dem Teil auch nochmal war das so, ja, ich stehe erstmal auf, trinke einen Kaffee und nehme eine Captorix. Dachte ich, okay, wir sind jetzt im Grunde da, wo wir sind. Das wird nicht, diese Szene, das ist ja im Grunde keine Szene, die wir haben am Anfang, aber er ist auf dem, er trinkt Kaffee und nimmt die Captorix. Mhm. Fertig. Mhm. So, ja. Und das scheint so Teil seiner Morgenroutine zu sein. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir da jetzt sind. Wir haben jetzt den Anfang eingeholt.
Ach so.
Und jetzt bewegen wir uns weiter. Ah, okay. Ich habe jetzt leider die Stelle nicht parat, aber ich erinnere mich dran.
Echt,
okay, das okay, hat er schon gehabt.
Ja. Das kann natürlich sein, aber ich habe es zumindest nicht so wahrgenommen, dass wir sie eingeholt haben. Es kann natürlich sein, dass es diese Parallele gibt, aber ich habe das sozusagen so gesehen, dass wir jetzt relativ nah an der Gegenwart sind, eventuell schon, aber sie noch nicht eingeholt haben. Ich dachte, dass es da noch mal eine klarere Markierung gibt oder sowas. Aber vielleicht kommt ja auch noch, oder vielleicht habe ich es so überlesen.
Ja, nee, das ist tatsächlich irgendwie so in so einem, wie er halt so schreibt, Komma, 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 und da steht das dann irgendwo drinne und dann geht das irgendwie weiter. Mhm. So. Also so würde ich das jetzt für mich einordnen, dass wir schon da sind und jetzt geht es irgendwie weiter. Also so wie wir diese 50-Seiten-Einteilung, muss man auch dazu sagen, das ist ja unsere Einteilung. Mhm. Das ist ja nicht die Struktur des Buches, ja. Dafür, dass wir den letzten Teil nächstes Mal gelesen haben werden, Foto 2, das ist ja vielleicht nicht der letzte Teil für Wellbeck oder so, ja?
Ja.
Vielleicht befinden wir da uns schon oder der kommt erst noch. Also das muss man ein bisschen auseinanderhalten.
Ja. Genau. Wobei das meistens eigentlich ganz gut hinhaut. Also auch wenn es so um Cliffhanger oder so
geht. Es ist verrückt, wie es hinhaut.
Es hat bei Stephen King auch gut hingehauen.
Ja. Kann man wunderbar so gut. Und vielleicht sind wir da irgendeinem Geheimnis auf der Spur, dass Romane vielleicht immer so in 50-Seiten-Rhythmen geschrieben werden.
Richtig.
Weißt du, so habe ich noch nie gelesen, aber.
Da gibt es bestimmt eine Theorie zu irgendwie.
Ja.
Na, wahrscheinlich nicht alle. Natürlich nicht alle, ne? Aber,
natürlich nicht.
Ja. Vielleicht.
Das wäre verrückt, wenn es so wäre.
Haben wir da was entdeckt, was noch nie jemandem aufgefallen ist in der Literaturwissenschaft. Ist sehr wahrscheinlich, weil wir sehr schlau sind. Dann habt ihr ja schon.
Das ist wie bei Mercury Puzzle mit Bruce Willis, wo das Kind aus Versehen den Code in der Zeitung entdeckt. Egal. Sind ja kein Filmpodcast, immer noch nicht. Okay. Ja. So, ich würde gerne nochmal zurückgehen.
Ja.
Und ich fand die Szene so irgendwie drollig, als er am Morgen aufgestanden ist und dann die Polizisten gesehen hat, die da im Schloss stehen und irgendwie so völlig verdattert vor diesem Waffenschrank stehen. Und ich habe die so als so Dorfpolizisten gesehen. Das ist ja nicht die Bereitschaftspolizei, zumindest wurde das nicht so beschrieben, die quasi den Landwirten gegenübergestanden hat, sondern das sind einfach die Polizisten aus der Gegend gewesen, ja. Mhm. Die haben sonst mit Blitzern zu tun gehabt oder so. Und die stehen dann da und denken, ich weiß jetzt auch nicht. Also, ich weiß jetzt auch nicht. So, was machen wir jetzt eigentlich so? Ja? Und er musste die ja mehrfach ansprechen, sagen, hallo, guten Morgen, hallo.
Ja.
Ach ja, da ist ja noch jemand. Ja?
Ja. Ja, fand ich auch super. Aber auch, weil sie sehr vernarrt in die Waffensammlung waren, ne? Also, die haben ja diese
Waffen. Das haben die noch nicht gesehen.
Ja, genau.
Und allein die Überlegung, warte mal, wenn der Landwirt jetzt so viele Waffen hat, wenn alle Landwirten genauso viele Waffen haben, dann haben wir ein richtiges Problem.
Ja. Das ist auch ganz witzig, weil hier auch so eine Unwichtigkeit von Florent wieder deutlich wird, ne? Weil er ja sozusagen eigentlich so einer der ersten Ansprechpartner wäre, als jemand, der ja relativ viel Zeit mit Emmerich verbracht hat, ne? Aber die interessieren sich einfach nur für die Waffen und er ist im Prinzip egal. Ja klar, fahr halt, ne? Ja sicher, na klar, hast du nächste Woche Urlaub, ja fahr doch einfach weg, ne? Das würden ja normalerweise ein Polizist, der jetzt so richtig bei der Sache wäre, würde das ja nicht so machen.
Ja, mal, ne? Und das ist ja eigentlich die Angst, die Florent hatte.
Ja,
ja.
Genau. Ja, ja.
Und dann sagt er noch, Leute, also müssen wir überlegen, was wir jetzt mit den Kühen machen.
Ja.
Was machen wir jetzt mit den Kühen? Die müssen ja auch gefüttert werden.
Ja, ja, ja.
Ach ja, stimmt. Pff, tja, keine Ahnung, müssen wir irgendwie finden, der die Kühe füttert.
Ja.
Ja? Also, alles vor dem Waffenschrank. Ich stelle mir vor, der Waffenschrank ist auf, ratzevoll mit Waffen.
Ja.
Und die stehen da und wissen nicht, was sie tun sollen.
Genau.
Und Florent, der trollt sich dann, weißt du, der ist so, ich gehe dann jetzt, okay?
Genau.
Und es ist scheißegal, wer da ist.
Und das macht ja auch ganz viel von der Tragik dieser Figur aus, dass er ja im Prinzip völlig unwichtig ist. Und zwar egal in welcher Lebenssituation. Ne? Es wird ja auch beschrieben, dass auch wenn ich jetzt meinen Job nicht machen würde, das würde keiner merken im Prinzip. Ne? Also ich fülle da so ein paar Anträge aus und so, aber im Prinzip ist es ja vollkommen egal, was da passiert. Und er sagt ja dann später auch in diesem Teil noch, ich habe jetzt die Stelle nicht genau markiert, in welcher auf welcher Seite das war, aber er sagt ja auch sowas wie, dass er überhaupt keine Haftung an die Welt im Prinzip hat. Ne? Also es ist
er hinterlässt keine Fußabdrücke.
Ja, weder ist es für die Welt in irgendeiner Form wichtig, ob er da ist, noch ist es ihm eigentlich wichtig, dass die Welt da ist, so im Großen und Ganzen. Ne? Es ist so ein bisschen egal alles. Es ist ein großes Nichts eigentlich. So wird es zumindest an einer Stelle, glaube ich, beschrieben. Ein großes Nichts oder irgendwie eine Leere, eine große Leere oder so war das. Ja, genau.
Ja, und muss man überlegen, ne? Ein paar Tage vorher war da noch ein Pädophiler unterwegs.
Ja.
Den hätte er ja auch anbringen können. Mhm. Hat er ja auch nicht gemacht. Mhm. Ja? Emmerich war der Einzige, Mensch auf diesem ganzen Grundstück. Mhm. Da ist ja keiner mehr. Mhm. Im Schloss hat keiner gewohnt. Mhm. Und die Bungalows hat auch keiner bewohnt. Außer Emmerich.
Ja.
Ja? Also es wäre so naheliegend gewesen, den noch mit irgendwie zu befragen. Ja. Oder in irgendeiner Weise da irgendwie mit reinzuholen. Aber das ist...
Ja.
Ich gehe. Ja, ich gehe.
Ja.
Okay, gehe ich halt da jetzt einfach.
Ja.
Was vielleicht das Beste war, was er gemacht hat.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber es sind so diese kleinen Momente, die dann schon irgendwie so eine gewisse Wichtigkeit dann von Florent auch irgendwie so herausfordern irgendwie, ne? Weil, also im Endeffekt, also zu verhindern, dass ein Mädchen Kinderpornos dreht, ist ja schon eine gute Sache jetzt erstmal, wo man ja auch für ihn ist in dem Moment, würde ich sagen, im Roman.
Ja.
Aber ansonsten ist die ganze Welt, die hier beschrieben wird, so vollkommen egal. Und es ist so erschreckend, weil es ja genau unsere Welt ist. Also es ist so eine Welt, die, das wird ja auch an diesen Nachrichten relativ deutlich. Und das kennen wir ja aus der realen Welt. Wenn irgendwo eine Katastrophe passiert ist und es gibt dann Interviews mit Politikern oder sowas, ne? Das zählt er ja so auf. Es gibt so diese Bestürzung, es gibt eine Verurteilung der Gewalt und so. Das ist ja eigentlich wie immer das Gleiche, was so abgespult wird.
Ja.
Ne? Und dann noch diese Beschreibungen, die er ja auch aus seinem vorherigen Leben oder von seinem Job als Agrar Ingenieur hat, diese bürokratischen Vorgänge, diese Anträge, dann diese Erzählungen über irgendwelche Wirtschaftsprozesse. Das ist ja eigentlich etwas vollkommen Entmenschlichtes, wenn man so will. Das ist ja was, wo wir dann auch uns diese Passagen durchlesen und uns denken, oh, hoffentlich ist bald vorbei. Ne? Weil wir ja eigentlich wieder diese Geschichte nah ran wollen.
Ja, genau.
An Florent und so. Das ist ja sowas, wo uns, und das finde ich genial tatsächlich, dass ein Swellback durch diese Passagen klar macht, wie vollkommen menschenfeindlich oder menschenfremd all diese Erzählungen eigentlich sind, ne, mit denen wir tagtäglich umgeben sind. Der Typ, der ihm diese Wohnung verpachtet oder vermietet, der erzählt dann auch zwischendrin noch mal kurz, dass er ja noch seine Steuererklärung machen muss und da überhaupt keinen Bock drauf hat. Und das ist ja, fällt ja auch in solche bürokratischen Prozesse dann im Endeffekt rein, ne, wo man sich dann als ein Mensch, der leben möchte und der auch eine gewisse Freude aus seinem Leben ziehen möchte, sich ja denkt, ja, irgendwie ist das was so gar nicht reinpasst. So. Es besteht eine gewisse Notwendigkeit natürlich dann irgendwie. So ist halt unsere Welt dann schon konstruiert. Aber trotzdem fragt man sich, muss das eigentlich sein? Irgendwie habe ich doch gar keinen Bock drauf. So, ne? Irgendwie ist das doch was vollkommen Fremdes, wenn man sich so eine Welt bauen wollen würde oder wie man sein Leben verbringen möchte, da würde sowas ja überhaupt keinen Platz finden eigentlich, ne?
Nee, aber es geht ja darum, wie bewegst du dich dann in dieser Welt. Und Florent hat scheinbar irgendwie die Rolle eingenommen des Beobachters, des Passiven und irgendwie auch einen Job genommen, der recht passiv ist für das, um was es geht. Also er steht jetzt nicht auf der Straße oder macht Werbung oder ist in der Politik oder ist ein Landwirt oder sowas, sondern der hängt da irgendwo rum. Ja, wir haben einen, der, eher so reist. Also ich glaube, das Aktive, wo ich sagen würde, das macht Florent, ist dieses von A nach B, nach C, nach D gehen und den Gedanken irgendwie nachhängen. Mhm. Aber in so einen richtigen Aktionismus kommt er dann nicht. Mhm. Also er wird nicht so aktiv, ja. Also er guckt, er beobachtet den Deutschen. Da kommt er rein. Da kritzelt, da menschelt dann plötzlich, wenn er dann heimlich in diesen Bungalow reingeht und diesen Computer hackt. Oder wenn er heimlich den Computer von Aymeric hackt, um die Nummer von Camille rauszufinden. Mhm. Diese kleinen Sachen, da wird er aktiv. Ja, da geht er auf etwas zu. Mhm. Er hat ein Ziel oder was auch immer, wie das Ziel ist. Aber sonst.
Genau, das sind immer mal so kurze Stöße, Adrenalinstöße, die vielleicht mal so ein bisschen drin kommen, ne? Aber reinkommen. Aber ansonsten, ich meine, in der realen Welt weiß ich nicht, ob das so ist. Ich würde das mal verneinen, aber im Großen und Ganzen ist ja der Blick, den Welbeck hier zeichnet, auf eine Gesellschaft so, dass das ja theoretisch allen irgendwie so geht. Also es gibt ja ohne Ende Vergleichsfiguren für Florent, ne? Das gab es beim letzten Mal auch mit dem Ornithologen, da wird ja auch gesagt, er ist 40 Jahre alt und wird in einer ähnlichen Lebenssituation sein wie er, hat vielleicht noch nie eine Frau gehabt oder ist geschieden oder was weiß ich. Das gibt es jetzt ja auch mit dem Vermieter, der wird ja auch genauso beschrieben. Und das hatte man davor ja auch am laufenden Band, auch mit Aymeric letztendlich. Ne? So, und das sind ja alles Leute, die unterschiedliche Berufe ausführen, die sich vielleicht auch, also Ornithologe hat ja durchaus auch irgendwie was Ästhetisches, also Vögel zu beobachten. Das ist ja was, wo man erstmal theoretisch Freude dran empfinden könnte, am Beobachten von Leben und wie es sich verhält und so, ne? Aber trotzdem scheint es ja da diesen Drang dazu zu geben, okay, ich brauche auch noch Kinderpornografie in meinem Leben irgendwie, ne? Also irgendwie gibt es da immer etwas, was so außerhalb einer moralischen Norm liegt, wo die Menschen dann auf einmal Spaß dran haben. Als ob so die Freude im Leben außerhalb einer moralischen Norm liegt. Ne? Also auch so das unerlaubte Durchsuchen eines Laptops, dann bei Aymeric ist es so, das Rumballern oder diese Waffenfaszination, es ist ja nicht so, dass er das rein aus einem, also diesen Aufstand dann auch und diese Bewaffnung rein aus einer Notwendigkeit heraus macht, sondern er hat ja wirklich diese Begeisterung dafür. Ne? Also als ob es
wer? Aymeric?
Aymeric, ja. Genau. Also der beschreibt das da richtig auch, als er Florent die Waffe gegeben hat, dass er selbst leuchtende Augen dabei hatte und sowas. Ne? Das,
aber auch das ist alles schon so im Vergehen.
Ja.
Ja, das macht er ja auch nicht mehr. Mhm. So, damit kann er sich, das ist so ein Überbleibsel seines alten Lebens gewesen von Aymeric. Mhm. Ich würde, das nächste, was ich noch gut fand, war, dass er, ich dachte wirklich erst zufällig in diesem Zimmer, also er geht ja in dieses Haus und schläft dort in der ersten Nacht sehr schlecht und findet sich da irgendwie in einem dreieckigen Zimmer wieder, wie auch immer mich das vorstellen muss. Scheint so ein architektonisches Ding zu sein in der Gegend, wie wir dann auch rausfinden. Mhm. Und ich dachte kurz, dass er zufälligerweise dort in dem ist, wo er war. Also, aber da hat ja der Ort nicht gestimmt, das habe ich dann auch schon wieder nicht vergessen. Habe ich auch wieder vergessen. Und also selbst dort in diesem Rückzugsort, mitten im Wald, in einem Haus, fern von irgendwo, fern von der Einsamkeit, treibt es ihn hoch. Ja, er kann ja dann nicht mehr schlafen, geht aus diesem Zimmer raus. Und es ist das Esszimmer, was genau das gleiche ist, scheinbar, wie mit Camille zusammen. Mhm. Und erst, wenn er dann, glaube ich, nochmal einen anderen Teil vom Haus geht er nochmal, muss extra aufschließen und ist dann noch in einer Bibliothek mit drinne. Erst da merkt er, okay, das ist nicht das Haus, wo es war, aber irgendwie streift er dann so wandernd und ruhelos irgendwie rum in einem Ort, der eigentlich absolute Ruhe bedeutet. Ja, also das ist ja nichts. Du hast kein Auto, keine Straße, du hast keinen Kran, du hast vielleicht ein bisschen Vögel oder auch nicht, wenn es nachts ist gerade, ja. Und das passt dann zu dem letzten Satz, den er gesagt hat. Also im Grunde kann er egal wohin fahren, wo er will. Er ist immer alleine. Und das fällt, auf dem Land fällt das auf. Alleine zu sein, alleine unterwegs zu sein. Wir hatten das schon mal. Und zwar war das über Weihnachten, als er in dem Ort war, in dem Camilles Eltern gelebt haben oder immer noch leben. und er sich im Grunde eine Ausrede hat einfallen lassen müssen, um der Rezeptionistin zu sagen, warum er jetzt hier ist, alleine, über Weihnachten. Die Buden von den anderen waren voll, die anderen Hotelzimmer waren voll, etc., weil großes Familienfest, was es ja nicht gab. Also auch da fängt er an, Ausreden zu erfinden. Und hier fühlt er sich auch nicht da. Nicht in dieser Einsamkeit, also Einsamkeit im Sinne von, hier ist nichts, hier ist einfach Land, hier ist Ruhe, ja. Aber dort lebt man menschlich gesehen zusammen. Da ist niemand einsam.
Ja, okay.
Sondern
im Gegensatz zu Paris.
Im Gegensatz zu Paris, wo Millionen Menschen leben und davon etliche, Tausende einsam sind. Ja. Und deswegen, also das finde ich irgendwie so, also ich finde es so widersprüchlich, klar, es ist bekannt. Und letztendlich treibt es ihn dann doch scheinbar an den Ort zurück, nach Paris.
Mhm. Ja gut, vor allem die fehlenden Medikamente, dann sind das ja im Großen und Ganzen, ne? Ich meine, gut, vielleicht gibt es auch noch was, was wir noch nicht sehen, was er uns einfach nicht sagt.
Das kann natürlich auch, ne, sein,
vielleicht,
ja.
Vielleicht gibt es irgendwie einen anderen Grund, das werden wir ja dann spätestens beim nächsten Mal herausfinden. Aber ja, also dieses Haus ist natürlich dann im Endeffekt, klar, also es ist dieses Alleinsein und es ist aber auch so diese Erinnerung an Camille, an die Zeit mit Camille, die dann irgendwie interessant ist. Ne? Also dass sozusagen ein Ort allein schon dafür sorgt, dass Erinnerungen hochkommen und dass auf einmal wieder etwas präsent wird, was irgendwie wichtig im eigenen Leben war. Das kennt man ja vielleicht auch aus seinem eigenen Leben durch verschiedene Orte, dass man irgendwie jemanden trifft oder was weiß ich oder an irgendeinen Ort kommt und sich denkt, ah ja, das kommt mir irgendwie stark bekannt vor. Und auf einmal ist so eine Sache wieder präsent, die schon lange irgendwie vergraben war, gefühlt, ne, unter tausend anderen Dingen.
Ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Und zwar, Florent sucht sich ja die neue Unterkunft. Ne? Er war jetzt in der ersten Unterkunft, wo alle so irgendwie so die Sympathisanten der Landwirte waren. Danach geht er ja in dieses Internetcafé und sucht sich dann nochmal eine neue, dieses Haus im Wald. Mhm. So. Und er sucht bewusst nach Unterkünften in der Nähe von Falaise. Ja, das sagt er erstmal so. Und später stellt sich raus, dass in Falaise Camille arbeitet. Mhm. Die war aber da, zu dem Zeitpunkt noch kein Thema. Mhm. Den Zettel in der Jackentasche findet er erst später. Mhm. Glaubst du, dass, also hängt das zusammen? Was, also wie siehst du das, dass er diesen Ort gewählt hat? Immer, der hätte ja alles andere nehmen können.
Ich weiß nicht, ob das direkt präsent bei ihm war, dass er diesen Zettel noch hat, aber vielleicht war es unterbewusst irgendwie schon so abgespeichert, ach ja, das, also vielleicht war dieser Ort irgendwo unterbewusst bei ihm auf der Festplatte gespeichert und er hat diesen Ort vielleicht unbewusst ausgesucht oder er hat ihn bewusst ausgesucht und erzählt es uns einfach nur nicht. Das ist ja auch immer die Gefahr.
Mhm, so, ne? Das kann sein. Ich überlege gerade, ob er die Information schon preisgegeben hat, uns als Leser, an dem Tag, an dem er in dem Computer von Aymeric nachgeguckt hat, wo Camille ist. Ob da schon uns gesagt wurde, dass sie in Falaise unterwegs ist. Oder nur, ich habe die Nummer und die weiß, dass sie eine Tierarztpraxis hat. Hm. Das weiß ich nicht mehr.
Das weiß ich auch nicht mehr. Aber es ist jetzt für diese Passage, glaube ich, auch nicht so wichtig, weil relativ klar wird, dass er das nicht wegen ihr erstmal macht. Also, beziehungsweise, das wird nicht klar, aber das wird nicht explizit erwähnt. Ja,
das ist mein Punkt gerade. Was? Das ist ja mein Punkt gerade.
Genau, richtig. Es wird nicht explizit erwähnt. Das heißt, es ist so ein bisschen, als ob er uns ein kleines bisschen, verarscht, ne? Also, als ob er da im Prinzip sagt, ja, ich habe mir jetzt hier diesen Ort ausgewählt. Und dann kommt das ja relativ schnell, dass er Camilles Praxis findet und sich in dieses Gasthaus setzt. Und erstmal denken wir ja auch, ja, er beobachtet sie jetzt halt nur und macht das ja auch nicht deutlich, dass er bis zu ihrem Haus ihr tatsächlich erstmal folgen wird. Oder das wird, ist irgendwie erstmal kein Thema. Aber das nimmt so eine Selbstverständlichkeit an, dass Sachen, dass diese Grenzüberschreitungen einfach so passieren. Ja. Und das kommt so plötzlich. Ja. Das kommt dann auch später so plötzlich, wenn er in dieses Gasthaus dann reingeht, was gegenüber ihres Hauses ist. Mhm. Da kommt dann so urplötzlich einfach so aus nichts. Ja, ich habe dann das Schloss aufgebrochen natürlich, ne? Irgendwie, und dann geht er da rein. Okay,
lass mal Schritt für Schritt vorgehen.
Ja, genau, ja.
Da würde ich nämlich auch noch drauf.
Nee, ich will das jetzt gar nicht explizit ausführen
in dem Gasthaus. Ja, genau.
Nur das so als Beispiel für diese Selbstverständlichkeit.
Absolut.
So mal
aufgreifen, und ich finde es so witzig, dass er das vorher beschreibt. Dieses tatsächlich beginnt mein Verhalten an diesem Punkt, sich mir zu entziehen. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist ja schon mal eine Ansage. Mhm. Also von Florent ist das ja schon mal eine Ansage. Sowas wie, okay, pass auf, Leute. Alles, was jetzt passiert, da habe ich keinen Einfluss drauf. Keine Ahnung, was da mit mir los war. Mhm. Ja? Und das ist schon so, uiuiui.
Ja.
Uiuiui. Mal gucken, wo jetzt die Reise hingeht. Mhm. Und also er hat ja jedenfalls dann diesen Zettel gefunden und war zufälligerweise natürlich ein Falaise. Ich weiß gar nicht, ob das eher eine Lüge uns gegenüber ist oder eher so eine Selbst. Es könnte so ein Teil von seiner Selbstlüge sein. Ja. Total. Ich habe jetzt gerade kein passendes Beispiel, aber man kennt das ja so selber. So, du, ich brauche eigentlich gar nichts, aber du, ich bin mal einfach in der Stadt, da können wir doch mal in Saturn gucken.
Ja, ja.
Nur mal gucken. Ja. Du, ich brauche gar nichts. Nee. Aber wir können es ruhig mal ins Café setzen. Da trinke ich halt nur einen Kaffee.
Und dann hatte man auch zum Beispiel jetzt das mit dem Beispiel mit dem Saturn. Man hat ja nicht vor, was zu kaufen, aber man kauft dann einfach selbstverständlich was, ohne auch drüber nachzudenken. So, weißt du?
Das ist ja okay, weil man ist ja einmal da. Weißt
ja, du, ja, genau, richtig. Ja.
schließt sich selber die Argumente ein. Sowas kann ich mir fast vorstellen. Ja. So, ich bin einfach da. Ey, guck mal, wenn ich schon da bin, da kann ich auch mal hinfahren. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich 6 Stunden durch Paris durch Frankreich fahren muss. So, okay. Und das ist natürlich eine Dorfkneipe oder diese Bar direkt gegenüber von dieser, also er muss ja einen richtig guten Blick haben da drauf. Also er kann ja reingucken, ja, also er kann ja ins Fenster, in den Warteraum, an den Tresen gucken oder irgend sowas.
Und das ohne das Fernglas, was er ja vorher hatte. Zumindest wird das nicht erwähnt, aber es wäre wahrscheinlich sehr komisch.
Ja, gut, das wäre natürlich ein eigenartiger Anblick. Aber auch da, hier ist er wieder so. So in so einem Ort, der so Klischee-Einsamkeit darstellt. Ja, du kommst in so eine leere Kneipe rein. Der Barkeeper ist da, liest Zeitung oder putzt einen Tresen oder irgend sowas.
Ja, tagsüber halt.
Tagsüber, auch, ne? Ja, hört auf. Und dann sitzt er da und trinkt ein Bier nach dem anderen und guckt die ganze Zeit durchs Fenster raus auf diese Praxis.
Ja, und hat einen perfekten Blick dann auch dementsprechend. Ne? Also kann das ja jetzt nicht bis ins letzte Detail beschreiben, aber er sieht ja relativ genau, okay, das ist Camille, die da gerade mit ihrer Rezeptionistin spricht. Da gibt es dieses Mädchen, was das, also wahrscheinlich eine Babysitterin dann im Endeffekt, ne, was das Kind dann bringt und so. Und das kann er alles relativ genau beobachten. Ne? Ja. Das ist schon spannend.
Und das macht er mehrere Tage.
Ja.
Also es ist ja nicht nur, dass er heute kommt und morgen kommt und dann fährt er hinterher. Der ist ein paar Tage da. So sehr, dass der Barkeeper schon den Zapfhahn bedient, noch bevor er ganz zur Tür rein ist. Mhm. Weil der weiß schon, was er will. Mhm. Und das ist dem auch einfach egal. Mhm. Der setzt sich dahin und guckt da draußen zu und beobachtet Stunden über Stunden. Ja. Der fährt ja an irgendeinem Samstag hin. Das ist, glaube ich, der Samstag, wo er ihr dann folgt. Mhm. Fährt er dahin mittags oder so und erst gegen späten Nachmittag, wenn Camille Feierabend hat oder als Camille Feierabend hat, geht er hinterher. Das heißt, er sitzt da mindestens 5 Stunden rum in dieser Kneipe. Mhm.
Wo ich mich auch frage, fällt das so einem Barkeeper dann auch nicht auf? Das wäre ja auch wieder so ein Hinweis darauf, wenn der da die ganze Zeit dabei ist, diese Arztpraxis zu beobachten. Ist das nicht auch nochmal so ein Indiz dafür, dass er einfach der Welt egal ist?
Ja, ich glaube schon.
Das kann man so im Subtext irgendwie mitlesen. Ne? Aber stell dir mal vor, jemand sitzt einfach tagsüber wahrscheinlich alleine dann irgendwie in deiner Kneipe, du machst da irgendwie was und
das Bild habe ich auf jeden Fall, dass da, also vielleicht sitzt er irgendwo verirrt irgendwo anders, aber da nicht den ganzen Tag.
Ja, ja, genau.
Jeden Tag nacheinander kommt, der war nie da vorher. Mhm. Der wohnt auch in diesem Ort nicht. Mhm. Das wüsste der Barkeeper. Mhm. Der wohnt wahrscheinlich da auch. Mhm. Das war irgendein Dude von irgendwoher kommt plötzlich jeden Tag dahin und guckt da auf diese Praxis drauf.
Ja.
Und geht, wenn Camille geht.
Ja. Ja, genau.
Aber ist egal.
Ja.
Florent ist egal.
Ja. Weiß nicht, wollen wir schon weitergehen und mal so ein bisschen über den Mordversuch sprechen und das Haus dann und so?
Klar. Ja, genau, wir arbeiten uns jetzt hinaus.
Ja.
Ich fand die, ich hatte aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, hatte ich so Pate-Vibes. Es ging ja so, pass auf, lass mich erklären. Mhm. Er folgt Camille an einen See, ja, und irgendwie hatte ich das Bild vor Augen, Pate Teil 2, da gibt es auch dieses Haus am See mit dem Hausboot und so weiter, wo die Corleones gewohnt haben. Mhm. Und mir fällt leider der Ort nicht ein, wo das ist auch egal. Aber so dieses, da ist auch so Wald drumherum und das ist so touristisch irgendwie angesetzt. Und da gibt es dieses Restaurant mit der Bar und gegenüber ist es dieses Haus im Wald, dieser See. Irgendwie hatte ich so das Bild vom Paten 2, so See, Lake, View, Kram, Lake View City oder so, wo sie gewohnt haben. Und ich Also ich war ja so ein bisschen erstaunt, das muss ich zweimal lesen, dass er mit so einer verdammten Selbstverständlichkeit einfach gesagt hat, oh, klar, das ist jetzt, ich gehe in dieses leere Restaurant rein. Mhm. Zack, ja. Bumm. Aufgebraucht, sagt er, was? Halt, warte mal.
Ja. Er hat ja anscheinend schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht, ne? Also er hatte ja zumindest diese Gedanken, ja, das wird jetzt gerade im Moment eh nicht betrieben. Ich kann jetzt hier schon über längere Zeit, über ein paar Wochen theoretisch, wenn ich das wollen würde, könnte ich das machen sozusagen, ja. Oder über mehrere Tage.
Ja.
Aber dass gerade dieses, dadurch, dass da kein Hindernis ist, dass gerade das dazu führt, dass er das so unumwunden selbstverständlich
macht. Er ist sofort reingegangen.
Ja, ja.
Der ist nicht erst wieder nach Hause gefahren, mhm, und hat gesagt, alles klar, morgen breche ich da ein und mache mit. Der ist sofort. Mhm. Der ist ihr, also der hat den Samstag mehrere Stunden in dieser Bar verbracht,
ja,
ist Camille gefolgt, also nicht direkt bis ins Haus, sondern er hat ja gesehen, wo sie hingefahren ist, hat dieses Restaurant gesehen und hat gesagt, alles klar, jetzt bleibe ich hier.
Mhm. Ja. Und er trinkt ja auch den Alkohol da ganz selbstverständlich, ne? Also es hat ja auch so was.
Und isst alles, was dann dort ist. Oder bringt sich ja selber noch Essen mit.
Ja, ja, genau. Ja, mit die Wurst und so. Ja, genau.
Es ist immer die Knoblauchwurst. Ja.
Was ich so als Bild davon hatte, ist tatsächlich, dass es in dieser ganzen Gegend dort nur diese zwei Häuser gibt. Und das finde ich krass, weil im Prinzip dann, wenn er diesen Mordversuch tatsächlich begehen würde und wenn er dieses Kind umgebracht hätte, wüsste man ja theoretisch, es sei denn, er hätte sich irgendwo im Wald verschanzt, aber wenn es sozusagen, wenn man von einem Haus ausgeht, aus dem das gemacht wurde, dann wäre es nur dieses eine Haus gewesen. Und das fand ich irgendwie eine ganz spannende Konstellation, weil Camille ja da mit ihrem Sohn irgendwie allein zu sein scheint und es irgendwie mir so vorkommt wie so ein Stand-off, ich weiß nicht, das ist so, nicht so ein Stand-off, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann. Als ob er schon fast bei ihr ist im Endeffekt, ne? Es fehlt nur noch ein Schritt sozusagen, um mal wieder zu ihr zu kommen und zu sagen, hier, ja, hallo, bin ich
übrigens. Das ist so kurz vor Home Invasion.
Ja, ja, genau.
So, hallo Camille, ja, ich bin genau da.
Ja. Und das muss ja auch an sich wahnsinnig gruselig sein, wenn man da abends alleine wohnt an diesem See, so, ne? Und,
ja, sicher.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht. Ich kann mich an die genaue Beschreibung nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob die wirklich nur die beiden Häuser da sind.
Er hat auf jeden Fall am Ende gesagt, irgendwie, dass es relativ klar wäre, von wo aus dieser Mord begangen worden wäre. Nämlich, dass es ja nur dieses Gasthaus sozusagen gibt.
Ah ja, okay, so, gut.
Das wurde ja relativ klar, meine ich zumindest, gesagt. Ja. Wenn nicht, korrigiert uns gerne.
Ja. Und dann dieser Gedanke, also dass er einfach sagt, ja gut, ich habe jetzt den Gedanken, den Vierjährigen zu ermorden. Ich dachte, was bitte? Oh komm.
Ja.
Die Vögel verschonste, aber der Vierjährige, also man merkt ja dann auch, dass er so in diesen Vorstellungen, in denen er sich befindet die ganze Zeit, kommt er ja von einem Gedanken zum nächsten, mhm, und die geben die Rechtfertigung auch noch für den folgenden Gedanken. Weißt du, was ich meine?
Genau.
Und es ist ja in seiner Logik, die macht er uns ja auf, die Logik, ist es ja absolut schlüssig.
Ja, ja.
In seiner Logik. Er geht das voll auf.
Das Interessante ist, die wird ja nicht genau ausformuliert, ne? Aber es gibt so, er sagt das ja, glaube ich, in diesem Sinne von, ich habe ja im Gegensatz, er erinnert sich ja an dieses an sein eigenes vierjähriges Dasein, als er also ungefähr, ja, 4 Jahre alt war. Und jetzt ist er ja ein erwachsener Mann und sozusagen paraphrasiert das so ein bisschen wie, das Leben bietet ja nichts Schönes im Endeffekt. Und in dem Moment fasst er den Schluss, ja, alles klar, das ist ja richtig, dass ich ihn jetzt umbringe. Also er entschuldigt das so ein bisschen mit, ja, als Kind ist das Leben vielleicht noch schön, aber ich erspare dem ja das, was dann danach noch kommt sozusagen. Und dadurch ist er ja wieder in so einer Logik, er tut dem ja sogar einen Gefallen im Endeffekt, ne? Also diesem Kind.
Ja.
Und ja.
Und zusätzlich dazu sagt er ja auch, Camille ist so sehr an diesen Jungen gebunden, ja, dass sie gar keinen Platz hätte für ihn. Mhm. Ja, also sie könnte sich da, sie hat nicht genügend Liebe, ja, Zuneigung, Aufmerksamkeit für Florent übrig.
Ja.
Das ist ja dann, also es geht ja dann nur er oder ich.
Genau, es ist ein Konkurrenzkampf dann.
Genau. Es gibt ja nicht mal ansatzweise die Möglichkeit, dass es beides gehen würde. Ja. Er sieht ja nicht, das ist eine Mutter mit einem Kind. Mhm. Ja, und dann könnte das auch funktionieren, aber dann müsste er ja Camille so akzeptieren, wie sie ist, und das tut er ja nicht.
Ja.
Oder, also tut er ja mit keinem Menschen.
Ja.
Es geht ja nur er oder gar nicht. Mhm. Ja, und deswegen musste er halt einfach weg, ist doch ganz klar.
Ja, logisch, ja.
Also, und ich habe ein Gewehr dabei, also nicht, ja, ich, aber Florent hat ein Gewehr dabei, natürlich.
Ja, obwohl ja dann in der Theorie der Vater fehlen würde, ne, und Das ist auch ganz interessant, dass er sich ja so ein bisschen zusammenreimt, wie das vorher gewesen sein könnte im Endeffekt, ne? Dass sie dann irgendwie einen Liebhaber gehabt hat und so und dass der dann weg ist, ne? Das ist ja dieser, ja, Typ auf dem Konzert sozusagen.
Ja, ja.
Und das reimt er sich aber auch zusammen. Das heißt, das weiß er ja alles nicht. Ne? Das heißt, ich finde es auch ganz interessant, wie das hier gemacht wird. Das, was ja uns allen dann auch wiederum so geht, dass wir ja im Prinzip unsere Realität uns aus verschiedenen Eindrücken dann quasi nur zusammen konstruieren können. Weil es ja immer im Endeffekt in den Geschichten, die wir so erleben, in den Lebensphasen, in denen wir andere Menschen erleben, wir erleben ja immer nur so Bruchstücke und alles andere obliegt ja rein unserer Interpretation sozusagen. Ja. Ne? Und dass diese Realität daraus so, unsere Realität sich daraus konstruiert, das finde ich so spannend. Auch aus den Nachrichten Formaten im Übrigen. Ne? Also man bekommt einzelne Eindrücke davon, man bekommt die Perspektive vielleicht durch Interviews von einigen wenigen Leuten, aber es gibt ja kein objektives Ganzes, was wir sozusagen sehen können. Es gibt ja nicht in diesem Sinne eine Wahrheit, die uns jetzt irgendwie, die sich uns erschließt.
Dann im Endeffekt. Und das ist das Problem bei Florent. Er beschreibt sie uns als Tatsache.
Ja.
Die Formulierungen sind so ausgelegt, dass das passiert ist. Mhm. Und auch da musste ich kurz immer mal so pausieren. Dachte, hey, warte mal ganz kurz. Ist das jetzt, also kann ja wirklich sein, dass er das jetzt, der Erzähler, im Nachgang rausgefunden hat, dass das so ist und erzählt es uns jetzt. Also er holt quasi Wissen aus der Zukunft in die aktuelle Gegenwart rein. Genau. Ja, dachte ich so. Aber ist es nicht. Das ist für ihn, ist es gesetzt, weil das sind wie seine Gedankengänge.
Genau.
Das, was er denkt, ist Tatsache. Und es muss auch nicht weiter hinterfragt werden.
Ja, das wird auch sehr, sehr gut deutlich. Relativ zu Beginn hatten wir es ja so, dass er mit seiner Freundin Yuzu auf Griechenland war. Und da sind es ja auch nur so einzelne Eindrücke von Menschen aus verschiedenen Nationen, die er dann sofort stereotypisiert. Ne? Also das ist dann auch so eine Tatsache. Ja, hier die Niederlande sind ja auch nur eine Firma und so und die sind irgendwie komisch und die Deutschen dann und so. Ne? Das ist ja, wird ja alles so, ja, aus einzelnen Eindrücken bastelt man sich dann so ein Bild zusammen. Und das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Und es ist noch.
Ja, das macht es für ihn natürlich einfach, ne?
Ja.
Also er muss sich ja damit auch gar nicht auseinandersetzen.
Genau.
Weil es ist ja schon so.
Ja.
Also warum sollte ich mich dann mit dem unterhalten? Mhm. Ich will ja gar nichts von dem rausfinden, weil ich weiß ja von dem schon alles. Mhm. Und da, also brauche ich mich mit dem auch gar nicht beschäftigen. Mhm. Ja, also ich brauche ja gar nicht in diesen Austausch zu gehen, wo man so ein bisschen schwingungsfähig sein muss, um überhaupt irgendein Gespräch zu führen, was nicht auf Bumsen ausgelegt ist.
Ja.
Und das tut er ja nicht, das kann er nicht. Mhm. Und das ist ihm auch einfach egal, weil er es ja im Grunde schon weiß.
Das Gleiche können wir aber auch lustigerweise dann nicht, wenn wir über Florent sprechen. Das finde ich eine ganz witzige Doppelung, dass wir ja im Prinzip die ganze Zeit seine Perspektive bekommen und ja trotzdem, also gar nicht wissen, meint er jetzt gewisse Sachen ernsthaft? Ist das, was er uns beschreibt, können wir das wirklich für bare Münze nehmen im Sinne von, wusste er wirklich nicht, in welchem Ort Camille wohnt sozusagen oder ne, ist ihm das so unterbewusst nur gekommen? Und das können wir ja bei ihm auch nicht sehen. Wir interpretieren ja die ganze Zeit irgendwas, irgendein Wissen in ihn herein und kennen ja seine tiefere Psyche, von der er uns ja gar nichts erzählt, von der er uns vielleicht auch selber gar nichts erzählen kann, weil wir kennen uns ja selber sehr, sehr oft nicht so richtig oder wissen nicht, warum wir was machen. Und diese Unmöglichkeit eigentlich, irgendetwas festzustellen über eine Person, sei es eine fremde Person oder über uns selbst manchmal in vielen Momenten, ist ja auch wiederum eine interessante Doppelung. Dass es vielleicht darunter irgendwelche Motivationen gibt, irgendwelche psychologischen Vorgänge oder sowas, von denen wir gar nichts wissen können.
Wir haben nur eine Perspektive und das ist Florents Perspektive auf sich selber.
Genau. Und selbst die ist ja eine verschobene. Vielleicht, eventuell.
Ja,
ne?
Weiß man nicht.
Weil wir ja selber
man müsste so einen Abgleich schaffen, indem man jetzt mit Yuzu spricht. Oder mal mit Camille spricht. Oder mit, na gut, Aymeric jetzt nicht mehr. Aber mit irgendwem spricht, der ihn von der anderen Seite sieht. Nur nicht aus sich selber heraus.
Ja, aber selbst da bekommen wir nur eine Perspektive von jemandem, der jemanden kennengelernt hat, der dem auch nicht, also Yuzu zum Beispiel wurde ja auch nicht alles, die hat ja auch jetzt nicht Florent durchschaut oder sowas, ne?
Wissen wir nicht.
Ja, aber ich würde sagen, das ist gar nicht möglich. Also es ist generell
Nein, mir geht es nicht darum, dass jetzt eine andere Person genau weiß, wer Florent ist, sondern dass man, wenn man möglichst viele Perspektiven auf Florent hat, möglichst viel beleuchten kann.
Mhm.
Ja? Ja. Yuzu hat ihre Perspektive drauf, Aymeric hat eine, Camille, Kate, Claire, wie sie alle heißen, die haben alle ihre eigene Perspektive drauf, aber zusammengenommen ergibt es schon ein größeres Bild von Florent. Das meine ich damit.
Ein größeres,
genau. Ein größeres. Nicht, nicht das Bild, sondern ein größeres, als was wir bekommen würden, weil wir nur, oder was wir bekommen, weil wir nur Florent über sich selber sprechen hören.
Mhm.
So, glaube ich.
Ganz genau, ja. Also, dass man aus mehreren Perspektiven sich dann was zusammensetzen kann, was aber immer noch eventuell sogar gar nicht mal so nah dran an der Wahrheit ist. Das finde ich so spannend.
Ja, das muss auch nicht sein.
Genau.
Aber es ist Teil der Wahrheit.
Genau.
Es, ja. geht ja darum, wie wirkt Florent auf irgendwen. Ja, und wenn ich der Meinung bin, weil Florent mit mir irgendwie zu tun hatte, dass der eine Arschgeige ist oder dass der selbstsüchtig ist oder was auch immer, dann ist es Teil irgendwie eines Bildes von außen auf Florent. Ja. Dann hat der irgendetwas, was das auslöst.
Genau.
Und das ist schon wieder, darauf kann man schon wieder schließen, wie ist er oder wie kann er sein.
Ja, ist interessanterweise ja auch ein Thema, was wir bei Stephen King hatten, ne? Auch da haben wir ja mit Lewis eine Figur gehabt, die uns nicht immer die Wahrheit erzählt hat, beziehungsweise wo da drunter noch irgendetwas geschlummert hat, was vielleicht gar nicht, was wir vielleicht antizipieren konnten, aber was er selber vielleicht gar nicht so gesehen hat. Ne? Also, dass er zum Beispiel davon gesprochen hat, dass er ja seinen Sohn auf keinen Fall begraben wird, da oben auf dem Tierfriedhof. Und natürlich wissen wir, ja, wahrscheinlich wird es schon machen oder ahnen es zumindest.
Ja.
Ne? Das ist ja was relativ ähnlich ist zu dem, was wir hier bei Wayback dann schon haben irgendwo.
Ja, also was wir hier haben, um das jetzt nochmal rund zu machen, ist das ganze Buch. Das ist ja im Grunde Florent, klar, über sich selber, das ist nur die eine Perspektive, aber Florent in unterschiedlichen Phasen seines Lebens, mit unterschiedlichen Situationen, unterschiedlichen Menschen, wie geht er damit um? Und ich finde, das gibt schon ein recht gutes Bild, das man irgendwie haben könnte von Florent, ja, als wenn er nur vor dir sitzen würde und über sich erzählen würde. Also wir haben schon... Ja, ja, ich finde, wir haben schon ein gutes, also ein umfangreicheres Bild.
Ja.
So. Ich würde gerne nochmal weitermachen.
Ja.
Und zwar fand ich das so verrückt, ich fand es so abstrus. Der hat sich da festgenestet im Restaurant. Und dann sagt er so, ich war einfach glücklich. Hier bin ich glücklich. Und man muss sich das mal vorstellen. Der ist in ein Restaurant eingebrochen, hat sich eine Matratze aus dem Ruheraum des Personals genommen, irgendwie unters Fenster gelegt, also mitten da drinne, ja, da stehen Stühle rum und Tische und was auch immer, das sind Tresen, das sind Pflanzen, das ist, also, hat sich die ganzen Flaschen mit dem Schnaps und Wein und so weiter da rumgestellt, also wie so ein Obdachloser, der da irgendwie eingebrochen ist, qualmt die ganze Zeit und beobachtet Camille und ihren Sohn und das beschreibt er als so, hier gehöre ich hin.
Ja.
Ich war noch nie so glücklich.
Ja?
Ja? So nah am Glück war er noch nie. Hier zu sitzen, um die Frau zu beobachten, der wie hinterher schmachtet. Das fand ich, also, die Situation ist so absurd. Wenn man sich das so vorstellt, ja. Er war in den teuersten Restaurants. Ja? Wir haben am Anfang, die ersten zwei Folgen oder so, war er nur auf Reisen und hat irgendwelche Hotels und da konnte ich nicht rauchen und der Kaviar hat nicht geschmeckt und bla. Und weißt du, so auf sehr viel Wert, auf Luxus gelegt. Und jetzt sitzt er da mit der Matratze auf dem Boden, der Pulle zwischen den Beinen und dem Fernglas vor den Augen und kann spannen.
Ja. Ganz genau, ja. Ja, das Beobachten von Camilles Leben macht ihn anscheinend irgendwie glücklich. Also in Kombination mit, dass er noch so den Alkohol dazu hat sozusagen. Ne? Also so
auf jeden Fall.
Noch so ein kleines Picknick macht, sich noch was isst. Also im Prinzip fast schon, ja, wie so ein Film guckt eigentlich so aus ihrem Leben. Ne?
Immer mit dem möglichen Ziel, dass er Teil des Lebens sein könnte.
Ja, genau.
Weil als er herausgefunden hat, dass er es nicht sein kann, weil er diesen Jungen nicht erschießen kann, ist er ja sofort weggefahren. Er hat ja alles stehen und liegen lassen.
Ja.
Und ist weg.
Ja.
Absolut. Er hätte ja auch sagen können, gut, ich bleibe jetzt bis April noch hier oder bis Ende März oder so und gucke noch ein bisschen zu, aber das hätte er nicht ertragen.
Genau, ja. Aber es ist dann auch, man merkt ja dann auch relativ schnell, wie dieser kurze Moment des Glückes oder dieses potenzielle Glück sozusagen, was daraus gezogen wird, dass er ja sich wahrscheinlich vorstellt, mit Camille wieder zusammenzukommen, ohne diesen Vierjährigen da, ne?
Ohne das Kind.
Ja, aber dann zu merken, dass er es eben nicht machen kann, diesen Schritt eben nicht machen kann. Das ist ja auch so eine Form von, der ist ja nicht ganz empathielos, ne? Wenn er das wäre, hätte er den Sohn umgebracht sozusagen, hätte das wahrscheinlich wirklich versucht, ne? Also, er hätte dann eine Zeit lang, das Lustige ist ja auch, wie er das so planend schon beschreibt, ne? Ja, ich muss ja wahrscheinlich so schon circa 6 Monate warten, bis ich dann zu ihr kommen kann.
Ja, sagt er ja noch, ne? Genau.
Ja, aber danach merkt er ja sofort, dass es ohne Camille dann im Endeffekt so etwas wie ein glückliches Leben für ihn gar nicht geben kann. Denn dann gibt es eine Menge Zitate dann hinterher, die eben darauf schließen lassen, dass er dann schon in ein ganz schönes Loch fällt. Gibt es davor auch schon zum Teil, aber es gibt sowas wie, es ist nichts, kein Anhaften in dieser Welt, was er dann sagt. Alles existiert, alles verlangt zu existieren. Also so dieses, nichts lebt, sondern alles ist einfach so da, weißt du? So
du
dieses,
musst jetzt hier sein.
Genau, das kommt hier raus. Nichts schien den Weg in die Vernichtung abtrennen. Nee, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. Okay. Auf jeden Fall kann nichts den Weg in die Vernichtung irgendwie verhindern.
Ja.
Ich glaube, verhindern, das ja. beschreibt er. Das sagt er relativ genau danach, nachdem er da flieht von diesem Ort. So, ne? Also als ob jetzt der Weg sozusagen ins Nichts
Der geht. Weg in den Untergang.
Der Weg in den Untergang.
In eine Nacht ohne Ende.
Genau, richtig, ja. Ja.
Ja.
Und dann sagt er noch so einen schönen Satz oder reflektiert so ein bisschen darüber. Er lässt ja schon den eigenen Selbstmord so ein bisschen anklingen, aber sagt dann, ja, eigentlich sind Kriegszeiten ja zum Beispiel ganz gut, weil da passieren die wenigsten Selbstmorde, weil die Gewissheit einer gesamtgesellschaftlichen Katastrophe, ich paraphrasiere das jetzt, verhindert so ein bisschen oder lenkt den Blick weg von den kleinen Katastrophen. Ne? Also die
Für
Gewissheit,
sich selber.
Genau, ja, die Gewissheit, dass es allen
so,
schlecht
also das geht. Das eigene Schicksal ist nicht so schlimm, wenn die Gesellschaft gerade einem Schicksal unterworfen ist.
Genau, also ist die Katastrophe oder die Gewissheit, dass es allen anderen Menschen auch schlecht geht, ist so eine Gewissheit dafür, dass es mir auch gut geht. Das sagt er ja in einer ähnlichen Art und Weise, bei, wenn er Marquis de Sade liest in diesem Haus, ne? Und dann im Endeffekt sagt, dass das Konsumieren oder das Mitbekommen anderer Dramen, also durch das Buch, verhindert sozusagen den Blick auf das eigene Drama. Ne?
Ja.
Also, dass sozusagen die Ablenkung mit allem anderen oder von allem anderen oder von meinem eigenen Leben eben durch sowas wie Medien und so weiter geschehen kann und durch den Konsum von anderen Dramen. Was wir ja beim letzten Mal auch lustigerweise hatten, durch den Konsum von Nachrichten. Da hatten wir am Ende ja so ein bisschen darüber gesprochen, ne, dass man sich dadurch vielleicht auch vergewissert, ja, anderen geht's schlecht, aber zum Glück geht's mir nicht so schlecht. So, ne? Also das würde man nicht so explizit aussprechen, aber das ist etwas, was so unter der Haut bei uns immer so ein bisschen mitschwingt. Ne?
Obwohl,
9/11 ist passiert, ne, zum Glück war ich nicht da.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch eine andere Perspektive hat, denn wenn du in einer Krise bist, wie er das jetzt gerade ist, dann ist er sehr bei sich, ja. Und er geht davon aus, er ist jetzt der Einzige, der eine Krise hat. Allen anderen Menschen geht's gut. Fick die Menschen. Allen geht's gut, nur mir nicht. Mhm. Und ich glaube, es hilft zu wissen, man ist nicht alleine. Mhm. Es gibt auch die Krise, die kennen auch andere. Ja. Das ist ja so auch ein Punkt von Selbsthilfegruppen. Ja, da sind Leute, denen geht es ähnlich oder noch schlechter oder ein bisschen besser, aber sie sind alle in demselben Punkt. Die kennen sich aus, ja. Die sind Experten für ihre Krisen, du bist Experte für deine, aber dort gibt es welche, die sind auch da. Die haben auch Angehörige verloren, die haben auch, keine Ahnung, Tumorerkrankungen, die haben auch Alkoholprobleme, ja. Sind genau das, ja. Du bist nicht alleine. Und das zu wissen, dass man wirklich nicht alleine ist, das macht schon viel aus, um nicht die Hoffnung zu verlieren. Und die hat er ja nicht verloren. Er beschreibt es hier so als von wegen, als Hoffnung würde ich es jetzt vielleicht nicht bezeichnen, sondern eher als, es gibt noch die allerletzte Möglichkeit, dass aus irgendwelchen Gründen das Universum entschließt, jetzt irgendetwas zu tun, die Karten neu zu mischen, die schon ausgegeben wurden, damit sich die Lage noch irgendwie verändern kann. Die gibt es noch. Das ist der letzte. Er selber hat darauf keinen Einfluss mehr, lese ich da jetzt raus. Er kann jetzt an diesem Schicksal nichts mehr ändern, sondern er ist jetzt der Gnade des Universums ausgeliefert, des Gottes oder was auch immer. Ja, so, der kann es jetzt noch richten. Ich glaube da noch ein bisschen dran, ansonsten bin ich raus aus der Nummer.
Ja, ist klar.
Ja, und vielleicht ist es das. Vielleicht ist dieses, es geht anderen Menschen auch so schlecht wie mir, so das Letzte, okay, es kann immer mal wieder bergauf gehen. Ich habe das schon irgendwie mitbekommen, aber bei mir weiß ich es nicht.
Ja. Aber diesen Vergleich im Endeffekt zu anderen Menschen, den gibt es über das Buch hinweg ja durchaus. Also die nehmen jetzt nicht alle Captorix zum Beispiel auch, um sich irgendwie bei Laune zu halten, so, ne? Aber diesen Bezug zu einer Gesamtgesellschaft, vor allem durch Konsum verschiedener Sachen, die gibt es ja irgendwie. Also das Bild, was hier meiner Meinung nach gezeichnet wird von einer Gesellschaft, das ist jetzt nicht das, was ich denke, wie Gesellschaft tatsächlich ist, sondern das ist das, was hier gezeichnet wird, meiner Meinung nach, ist im Prinzip das Bild einer sehr schlimmen Welt, einer durchbürokratisierten Welt, die im Prinzip, wo es ja das Arbeitsleben gibt und wo wir uns mit einem Haufen Sachen beschäftigen müssen, die uns eigentlich nicht interessieren, Steuererklärungen zum Beispiel, was so ein notwendiges Übel ist und so, ne? Und dann gibt es immer diese kleinen Serotoninschübe, diese Hormonschübe durch den Konsum von zum Beispiel einem gewissen Gebäck, von irgendwie zigtausend, ich weiß gar nicht mehr, was es war, Humussorten, genau, ja. Humussorten im Supermarkt.
Oder Sex.
Sex, ganz genau, richtig. Und im Endeffekt vielleicht auch durch sowas wie Medien, wie Nachrichten, also Nachrichten wäre jetzt das, was hier klar ist. Und aber auch sowas wie andere Kunstformen, wie zum Beispiel Filme, wie Literatur, wie Bücher zum Beispiel, ne, wie Videospiele dann vielleicht auch, das ist jetzt nichts, was hier explizit erwähnt wird.
Ausstellungen, die Juso da organisiert hat zum Beispiel.
Genau, richtig, ja. Und dass er im Prinzip dieses Bild zeichnet von, eigentlich sind wir doch alle wahnsinnig unglücklich, aber wir können uns im Prinzip immer noch dadurch ablenken, dadurch, dass es andere Dramen gibt, andere Menschen, denen es vielleicht auch nur in der Fiktion schlechter geht. Und dass es vielleicht anderen Menschen in der Realität, was wir durch Nachrichten vermitteln bekommen, auch noch schlechter geht. Und das sorgt im Prinzip dafür, dass wir immer weitermachen. Und ich finde gerade das mit Marquis de Sade so toll hier, weil er ja da sagt, okay, wir bereichern uns sozusagen an den Dramen anderer Menschen. Aber er zeichnet ja innerhalb dieses Buches auch eine Figur, der so unfassbar schlecht geht die ganze Zeit, dass man ja auch sagen könnte, dieses Buch ist ja genau das Mittel sozusagen auch für uns als Leser dafür. Wir haben dadurch die Gewissheit, okay, es gibt mit Florent eine Person, der geht's noch schlechter als mir tatsächlich. Und dadurch haben wir hier diese Spiegelung auch sozusagen und bereichern uns daran. Und wir haben zwar auch unsere kleinen Dramen im Leben, aber so schlecht wie Florent geht's uns nicht.
Ja, und gleichzeitig ist es auch Unterhaltung, was wir hier haben. Ne?
Richtig, ja, genau.
Das ist jetzt kein Sachbuch, was wir lesen. Das
ganz
ist
genau.
Nur noch ein belletristisches Buch.
Ja, aber das ist so eine Spiegelung, die ich brillant finde. Das muss ich wirklich sagen. Also das ist so ein literarisches Niveau, was wir irgendwie, ja, was ich bei King jetzt nicht hatte, sage ich mal so. Ne? Das ist halt super gut.
Nee, aber, das kriegen wir da auch nicht.
Aber so metamedial da zu arbeiten sozusagen, das finde ich schon ganz, ganz groß. Und uns ja dann auch bewusst Passagen über mehrere Seiten zu strecken, die absolut furchtbar zu lesen sind, um uns zu zeigen, wie schlimm diese Welt eigentlich ist. Ne?
Ja.
Das finde ich so brillant. Also im Prinzip uns den Genuss am Lesen zu versauen, um uns etwas zu zeigen. Das finde ich eigentlich, das ist das, was Kunst dann im Endeffekt dann auch für mich ausmacht, so zu arbeiten.
Ja, aber irgendwie lohnt es sich gerade, durch diesen Sumpf der Anstrengung durchzugehen. Mhm. Ja, und jetzt so die zweite Hälfte des Buches hat wirklich angezogen.
Ja.
Also es hat wirklich was gegeben. Müssen wir noch was erzählen? Erst dann bei Dr. Azot.
Ich habe noch eine Sache dann auf jeden Fall, ja. Aber
ja, ich guck gerade so ein bisschen. Ja, aber Florent ist ja dann bei Azot, ist ja im Grunde, gib mir jetzt bitte einfach die Rezepte.
Ja, genau.
Ja, gibt es noch mehr? Kann ich noch mehr nehmen? So, kann ich jetzt die doppelte Dosis nehmen? Und Azot sagt, ja, gut, könnte man machen. Mhm. Aber das ist halt schon die Höchstdosis, die er nimmt. Mhm. Und es ist auch nicht so richtig geil erforscht irgendwie. Und es hat auch nicht die Lösung für das Problem. Es geht nicht darum, dass du die Tabletten nimmst und danach geht es sehr gut und dein Leben wird wieder geil, sondern es muss einfach noch eine Therapie ran. Mhm. So, es muss noch irgendwas passieren damit. Es geht ja nur ums Stabilisieren, damit man therapiefähig ist. Das ist so die Idee dahinter.
Ja.
Und oder erstmal allgemeine Untersuchungen machen. Also hallo, du nimmst jetzt so viel Kaptorik, wir müssen mal gucken, was das mit deinem Körper macht. Mhm. Wir müssen mal deinen Hormonhaushalt irgendwie im Blick behalten oder was auch immer. Mhm. Das bietet er ihm ja an.
Ja.
Aber das kann er nicht zulassen.
Ja. Ich würde aber sagen, gerade dadurch, dass Florent in diesem Sumpf gefangen ist sozusagen, aus dem eigentlich das einzige Glück, was er im Leben finden kann, ist im Prinzip nur noch über Konsum. Und das macht ihn ja nicht glücklich. Ne? Also im Endeffekt ist es Konsum und es ist dieses Nehmen von Kaptorix immer. Das schafft bei mir, und das ist wirklich was, wo ich jetzt nicht besonders emotional wurde, muss ich sagen, aber wo sich bei mir schon am Ende dieses Abschnitts, den wir gelesen haben, ganz schön was geregt hat, im Sinne von, ich habe ja eben gesagt, diese Zitate gebracht oder paraphrasiert, wie er im Prinzip jetzt aktuell sein Leben sieht, nachdem er merkt, dass das mit Camille nichts wird. Mhm. Ne? Es geht dem Untergang zu und es müsste jetzt eigentlich enden, so im Endeffekt. Und ich erwische mich da in so einem Zwiespalt, den ich, glaube ich, schon vor ein paar Folgen auch hatte, dass ich gar nicht weiß, ob ein Weiterführen dieses Lebens so gut wäre, ob nicht der Tod an sich eine Erlösung wäre. Das wird auch relativ klar für mich in dem Moment, wenn er dann danach wieder davon spricht, was für eine Faszination er für Biochemie hatte. Er philosophiert dann über die Gastronomie im ICE und über noch was dann irgendwie und über die Captorix-Verschreibung, wie viel jetzt da richtig wäre und so weiter und das, dieses Gespräch da generell mit seinem Doktor. Das ist auch so, das ist so kurz vor Ende dieses Buches, wenn man weiß, man hat nur noch so 35 Seiten zu lesen, weiß man, es hat sich über diese gesamte Zeit gar nichts entwickelt. Er ist immer noch in diesem Sumpf, er hat jetzt vielleicht irgendwie abgeschlossen, damit dass das mit Camille noch irgendwie was werden könnte, aber es gibt im Prinzip kein Quell von Glück mehr in diesem Leben. Das wird jetzt genauso weitergehen. Er ist darin gefangen. Und vielleicht wäre das Beste das Lebensende und eine Fortführung dessen, eine Verbesserung des Zustandes, die augenscheinlich irgendwie nicht erreichbar ist, wäre vielleicht eher das Schlechtere. Und das finde ich, ganz kurz bevor du sagst, ja. Und das fände ich vor dem Hintergrund, oder finde ich das auch eine gewisse literarische Leistung schon zu sagen, okay, vielleicht wäre der Tod für so eine Figur, aus deren Sicht wir im Prinzip ein ganzes Buch geschildert bekommen haben, vielleicht wäre es nicht die schlechteste Lösung.
Nee, also da bin ich nicht bei dir.
Okay.
Ich glaube, also ich finde jetzt so, mittlerweile merkt man, es hat sich schon etwas entwickelt, nur nicht zum Positiven. Es ist ja immer weiter runtergegangen. Ja, wir sind diese Reise mit ihm gegangen, die wir am Anfang nicht verstanden haben und haben dann festgestellt, okay, er geht jetzt nochmal sein Leben ab. Er besucht diese Leute nochmal, die er uns ja vorher vorgestellt hat. Wir sehen Aymeric und wir sehen Camille und Claire hat er ja auch nochmal getroffen und so. Mhm. Und Aymeric stirbt, der Traum von Camille stirbt, ohne dass sie weiß, dass das der Fall ist. Aber für ihn auf jeden Fall, ich meine, er war kurz davor, ihren Sohn zu ermorden. Und er stürzt so von Krise zu Krise immer weiter hinab. So. Und jetzt ist das so, jetzt ist er bei dem einzigen Menschen, Dr. Azot, das ist der einzige Mensch, der sich um ihn sorgt. Ja, es gibt niemanden weiter, sondern das ist der Arzt, der nicht auf einer persönlichen Ebene, sondern eher auf einer professionellen Ebene sagt, die sehen aber nicht so gut aus. Was ist denn hier Phase? Also wir müssen schon mal was machen. Und er kann ja auch nur anbieten. Ja? Und es ist so die letzte Treppenstufe vor dem Untergang. Ja, jetzt hätte er noch die Möglichkeit, ja, okay, komm, wir machen noch was, dreht sich rum, geht die Treppe wieder hoch, metaphorisch gesprochen. Mhm. Und er sitzt da und ich stelle mir so Florent wieder vor, der sagt einfach, nee, ich will einfach, gib mir jetzt einfach das Zeug und ich brauch das jetzt auch nicht mehr. Mhm. Das hilft mir sowieso, ich glaube da nicht dran und ich glaube nicht an dich. Mhm. Also das Einzige, woran ich glaube, ist dein Rezeptblock und die Medikamente, die damit einhergehen. Mhm. Und ab dann ist Feierabend. Ich glaube, jetzt ist Schluss. Es wirkte wie, jetzt hat er den Halt verloren. Von dem bisschen, was er noch hatte. Von diesen Idealen, an denen er sich so festgehalten hat, Florent. Und jetzt gibt es das nicht mehr. Jetzt muss er gucken, jetzt ist er irgendwie im freien Fall, habe ich das Gefühl.
So. Ja, aber trotzdem gibt es noch so diese Sachen, er spricht dann auf einmal über Gastronomie im ICE, was da gar nichts damit zu tun hat. Also irgendwie so, er hält sich, glaube ich, noch so im Leben durch solche Gedanken irgendwie.
Ich glaube, das sind Teile seiner Automatismen.
Ja, ja.
Ich glaube, das gehört einfach so dazu, dass er wertend durch die Welt geht. Ja. Und das
genau.
Also das lässt der, glaube ich, nicht einfach so sein.
Ja, genau. So. Aber es gibt ja immer noch Captorix, was ja den Serotoninspiegel erhöht und was ihm immer noch so diesen Push an Glück irgendwie gibt. Und es gibt ja auch immer noch diese ganzen anderen Konsumprodukte. Es gibt ja immer noch diese Humussorten im Supermarkt und so. Ich glaube tatsächlich, und das ist jetzt meine Prognose, ich glaube, er wird am Ende des Romans weiterleben und das ist die Tragödie. Ich glaube, die Tragödie ist, dass es kein Glück in seinem Leben gibt und trotzdem aber die Hoffnung immer noch bestehen bleibt und es deswegen keinen Grund gibt, auszusteigen. Theoretisch gäbe es einen Grund vielleicht, aber er sieht immer noch oder hat immer noch so im Hintergrund dieses...
Die letzte Hoffnung.
Camille lebt ja noch. Vielleicht reicht allein das. Wir hatten ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass so die Hoffnung auf etwas sich eigentlich nie so richtig zerschlägt, bis eine Person tot ist vielleicht dann im Endeffekt. Ne? Also
bis der Abschluss gegeben ist.
Bis der Abschluss endgültig gegeben ist. So besteht ja immer noch theoretisch die Möglichkeit, dass er jederzeit zu Camille fahren könnte und zumindest mal fragen könnte, hier, wie sieht's denn aus? Ich wäre gern wieder mit dir
oder
zusammen
doch den
und dein
Jungen
Kind ziehe ich auch noch mit auf. Was?
Oder doch den Jungen ermorden.
Ja. wo ich auch einen sehr großen Zwiespalt hatte mit mir übrigens. Ne? Also ich wollte nicht, dass das Kind stirbt, aber ich habe mir schon für Florent gewünscht, dass er glücklich mit Camille zusammenkommt. Und man denkt sich so, ja, vielleicht wäre es ja auch möglich mit dem Sohn. Ne? Aber irgendwie kommt
nicht. Nee, Idee. Für Florent ist es nicht.
Für Florent nicht.
Für Florent ist es nicht möglich. Das passt nicht zusammen. Entweder das oder das. Nicht beides.
Ja.
Ja. Okay. So.
Ja.
Sind wir erstmal durch?
Ja.
Haben wir dazu jetzt erstmal alles, alles erörtert?
Ich war durch mit meinen Themen, ja.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich wirklich jetzt auf den letzten Teil. Mhm. Mal gucken, was passiert.
Dass wir das nochmal sagen, wa? Wir freuen uns richtig darauf.
Wir hatten vorletzte Folge, da war wirklich ein Tiefpunkt, ne?
Ja.
Das war wirklich uiuiuiui. Ja.
Da konntet ihr uns auch beim innerlichen Sterben zuhören quasi.
Ja, das war, ja. Und dann so ab der zweiten Hälfte. Und das finde ich, das wollte ich am Anfang noch sagen. Ich finde, dass, da kommt so ein bisschen die Wehmut her, war, als ich als dann so ein Kreis sich geschlossen hat, nachdem er dann über den Jahreswechsel wieder bei Aymeric ist. Wir kennen ja Aymeric schon und so, ja. Und diese seltsamen verschachtelten Erzählungen und seltsamen Zeitebenen, die er uns da aufgemacht hat, ohne jetzt genaue Jahre zu nennen, das war so ein bisschen verwirrend. Was soll das jetzt Ganze, ja? Aber im Grunde ist es ja wie ein Roadtrip. Ja, so ein Gedanken-Roadtrip gewesen, zu dem er uns mitgenommen hat. Und dann am Ende kriegen wir die Personen zu fassen. Mhm. Ja, wir erleben Aymeric, wie er so ist. Wir erleben Camille, wie sie so ist. Und wir erleben Claire, wie sie so ist. Ja, und das ergibt so ein, so, wenn so Klammern zugemacht. Mhm. Ja, und da dachte ich, ja, stimmt, ja. War schon eine Reise, ne?
Ja.
War schon eine Reise.
Das ist ja auch, das kann man vielleicht generell auch mal zur Rezeption von Büchern oder Literatur sagen, dass wir im Gegensatz dazu, wenn wir zum Beispiel einen Kinofilm gucken oder ein Videospiel spielen, da haben wir ja nicht die ganze Zeit im Hintergrund, wie viele Minuten es noch sind. Es sei denn, wir wissen genau die Laufzeit des Films zum Beispiel und schauen auf unser Handy oder was weiß ich. Bei einem Buch haben wir das ja genau präsent. Ne? Das heißt, wir wissen, also wir können theoretisch nach vorne gucken, wie viele Seiten es noch sind, aber wir sehen ja auch, okay, es ist nur so viel.
Ja. Ja. Wir spüren es, wenn wir es in der Hand haben,
ja.
Ist die linke Seite dicker als die rechte Seite.
Genau.
Ja.
Und das ist auch das, wie gesagt, was mich jetzt so wehmütig hier gemacht hat, dass ich irgendwie für mich das Gefühl gehabt habe, es gibt eigentlich in diesem Leben keine Entwicklung, außer, und da hast du wahrscheinlich recht, ins Negative schon eher, ne? Und wir wissen, okay, es sind nur noch so ein paar Seiten. Ne? Also und wir haben, glaube ich, auch nicht das Gefühl, dass man in jetzt knapp 30, 35 Seiten, die jetzt noch übrig sind, da jetzt auf einmal die große Lösung präsentiert bekommt, für damit er glücklich wird in seinem Leben. Und das macht einen so.
Du,
also es würde mich, ich sag mal so, es würde mich enttäuschen, wenn ein Happy End rauskommt, weil eigentlich will ich das nicht. Also ich wünsche es mir das, irgendwie für die Person.
Ich glaube, dass die Erwartung wird erfüllt.
Echt? Also,
nein, ich glaube nicht, dass es ein Happy End mit, meine ich damit. Aber naja, vielleicht, wir haben jetzt aber auch gelernt, dass Houellebecq in kurzen Sachen, also in kurzen Abschnitten sehr krasse Sachen beschreiben kann. Mhm. Ja, so, dass dann plötzlich der Raketenwerfer geschossen wird oder irgend so ein Kram. Das kam ja plötzlich, dass er jetzt das Kind ermorden will, kam plötzlich, dass er in das Restaurant eingestiegen ist, kam so plötzlich. Das war ja keine seitenlange Hinführung. Mhm. Deswegen glaube ich, da ist noch was.
Naja, okay.
Ich glaube, wir haben mindestens einmal noch so eine Stelle dabei, die wir nochmal umblättern und nochmal lesen müssen, um zu verstehen, alles klar, okay. Mhm. Das ist jetzt also passiert in diesen drei Halbsätzen, die er uns dahin wirft.
Naja, okay.
Glaube ich.
Ja. Wir werden es erfahren beim nächsten Mal.
Gut. Nächstes Mal gibt es den Rest. Folge 7 wird dann die letzte Folge zu Serotonin sein.
Die Seiten 301 bis 335, also lest es einfach zu Ende, aber das sind die genauen Seitenzahlen. Ja.
Gut. Wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wie es weitergeht. Empfehlt es, liked es, gebt so viele Sterne wie möglich da, wo es Sterne zu verteilen gibt.
Richtig, ja.
Ansonsten
folgt uns auf Instagram.
Genau.
Es gibt ein Subreddit.
Genau, diskutiert da gerne mit, wenn ihr irgendwas Sachen habt oder Fragen habt, oder schreibt uns gerne eine Mail oder eine.
Genau, nachwort.literaturpodcast@gmx.de ist alles in den Shownotes.
Wunderbar.
Schaut mal rein.
Dann also bis zum nächsten Mal und tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.